Willkommen zu Sacknick Folge Hex 3 in der Kalenderwoche 32 im Jahr 2023. Und ich begrüße meinen Co-Host. Hallo Michael.
Hallo Jens.
Und wie man vielleicht schon hören kann, wir versuchen von der Black Hat und DEFCON aus Las Vegas diesen Podcast aufzuzeichnen. Und wir versuchen im Nachhinein die Tonspur ein bisschen zu verbessern, aber wir hoffen, dass es so für alle klappt und dass die schlechte Verbindung notfalls ausreicht. Ich würde mit dem Disclaimer starten.
Kurzer Disclaimer. Wir geben keine Garantie auf Vollständigkeit, denn nicht jede Sicherheitslücke taucht in diesem Podcast auf. Vor allem nicht jede, die eventuell relevant für euch oder euer Business sein könnte. Auch passen unsere Empfehlungen vielleicht nicht auf eure Situation, euren Risikoappetit, euer Business, eure Infrastruktur oder eure Konfiguration. Für Fehler seid ihr natürlich selbst verantwortlich. Bitte beachtet hierzu auch unsere Intro-Folge.
Michael. Die Black Hat und DEFCON. Die DEFCON ist jeden Moment am Ende. Wir sind am letzten Tag der DEFCON. Wie fandest du denn die letzte Woche aus Security-Sicht?
Ja, die letzte Woche war natürlich geprägt von den Erkenntnissen von Black Hat und DEFCON. Also viele Nachrichten dazu, viele coole neue Angriffsvektoren, die veröffentlicht wurden. Auch viele Sicherheitslücken, die zum größten Teil jetzt ja schon behoben wurden, wo jetzt die Ergebnisse oder die Forschungsergebnisse vorgestellt wurden. Also hat sich alles mehr oder weniger um die zwei Konferenzen gedreht.
Ja, habe ich auch das Gefühl, aber ich bin ja vor Ort, deswegen ist ganz gut, wenn du da so eine externe Meinung dazu hast. Dann würde ich sagen, wir starten, oder?
Auf jeden Fall, rein da.
Willkommen zu Sacknick, dem Nachrichtendienst für Security und Technik.
Ja, und in dieser Folge haben wir ein paar Neuigkeiten von Bloodhound. Bei denen habe ich nämlich an der Black Hat an dem Business Booth gestanden. Und natürlich unglaublich viele Informationen und Impressionen von der Black Hat und der DEFCON. Aber zuerst ein paar Ankündigungen. Wir haben unsere Erreichbarkeit ein bisschen verbessert, also die für den Podcast, weil wir für euch nämlich besser erreichbar sein möchten. Für alles, für Feedback, für Nachrichten, für Nachträge, für Aufschlauen, für Fragen und natürlich vor allem Kritik, ja, weil nur so werden wir besser mit dem ganzen Podcast. Und daher haben wir das jetzt ausgebaut. Es gibt nämlich jetzt eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr an feedback@sacknick.de eine Nachricht schicken. Ich weiß noch nicht, wie viel Spam da drauf kommt, deswegen vielleicht schalten wir die auch wieder ab, dann kündigen wir das aber wieder an. Natürlich könnt ihr uns über Spotify Podcasters weiterhin Sprachnachrichten schicken. Das ist deshalb ganz geschickt, weil wir die dann sogar in den Podcast mit aufnehmen können. Und die Sprachnachrichten, also dieser Link dazu, ist jetzt auch auf sacknick.de verlinkt. Leider geht das nur mit Anmeldung bei Spotify Podcasters. Und dann haben wir noch einen Telegram-Kanal für Nachrichten und News rund um Sacknick eingebaut, also mehr so ein Broadcast-Kanal, weil wahrscheinlich wird heute auch die Sendung ein bisschen später kommen, wegen der Zeitverschiebung, aber nur vielleicht um ein paar Stunden, deswegen mal schauen. Aber das käme dann zum Beispiel in den Telegram-Kanal, den ihr über t.me/sacknick erreichen könnt über Telegram. Und natürlich gibt es weiterhin die Möglichkeit, über sacknick.de Kommentare zu den jeweiligen Folgen zu hinterlassen. Dann hatten wir noch eine Kleinigkeit oder ein Problem bei Google Podcasts, weil Google plötzlich gesagt hat, der RSS-Feed hätte sich geändert. Hat er nicht. Also alle anderen Dienste funktionieren. Aber auch hier haben wir alles aktualisiert. Also falls ihr letzte Woche bei Google Podcasts Probleme hattet, sollte jetzt wieder gehen. Und als Feedback haben wir bekommen, kurze Pausen einzurichten zwischen den Nachrichten. Das versuche ich jetzt in dieser Folge mal umzusetzen. Vielen Dank, Maria. Kurze, in Anführungsstrichen, Nachträge von der letzten Folge. Ivanti, danke an Flo. Der hat einen Hinweis zu dem ganzen Thema mit der Sicherheitslücke bei Ivanti gegeben. Wir haben Ivanti aber diese Woche auch noch wieder drin. Ich habe letzte Woche gesagt, dass man auf diesen speziellen Pfad in den Logs schauen soll, ob man exploited wurde. Man kann auch noch in die Size der GET und API Request schauen, weil wenn da irgendwie nur 60 Byte drin steht, dann wurde wahrscheinlich keine Daten entwendet. Also zusätzlich zu den IOCs, die wir letzte Woche genannt haben, einfach auf die Menge des Datentransfers achten.
Ist ein guter Tipp und wahrscheinlich auch ziemlich leicht überprüfbar.
Genau. Letzte Woche habe ich gesagt, gerade zu der Softwarequalität, weil Bram Molinar, der Entwickler von Vim, gestorben ist, ist übrigens auch ein Thema hier auf der Black Hat und DevCon, genauso wie der wie das von Kevin Mitnick. Auf jeden Fall habe ich erwähnt, dass die Softwarequalität bei LaTeX wahrscheinlich genauso gut ist, aber gemeint war natürlich das ursprüngliche und nicht die Skripterweiterung, das ursprüngliche Projekt, nämlich TeX, also TeX. Danke, Michael. Und dann noch ein Nachtrag für Notebooks auf Hacker-Konferenzen, wie man die einrichtet. Da hat auch Michael, allerdings ein anderer, einen guten Tipp gegeben, nämlich dass der CCC hat hier eine gute Wiki-Seite gemacht. Wir packen den Link in die Shownotes wieder. Gerade das Thema Notebooks für Hacker-Konferenzen oder Notebooks und Smartphones für Hacker-Konferenzen ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Wir haben es mit dem mit Grifter, dem Betreiber des Network Operation Center, also dem NOC von der Black Hat, der das jetzt auch schon seit 21 Jahren macht und der sagt, wenn man so ein Burner-Phone nimmt, irgendein altes ohne Updates und sowas, selbst wenn es leer ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da drauf angegriffen wird, wahrscheinlich sogar höher. Deswegen, übrigens auch in den Pony Awards, es gibt dieses Jahr keine nennenswerten mobilen Sicherheitslücken. Und deswegen, also zumindest auf der Black Hat, die ja nicht wirklich eine Hacker-Konferenz, sondern eher eine Security-Konferenz ist, da sagen alle, keine Burner-Geräte mitnehmen, weil das Netzwerk dort ist so sicher. Aber natürlich zu meinem letzten Hinweis in der letzten Folge ist es natürlich gut zu wissen, denkt dran, grundsätzlich die benötigten Dienste zu deaktivieren, also eine Art Hardening durchzuführen auf den Geräten und zum Beispiel die Firewall zu aktivieren. Das sind so zusätzlich zum Patchen natürlich die wichtigen Themen. Und Backups machen, also wenn da tatsächlich Daten drauf sind, die nicht abhanden kommen dürfen, wäre auf einer Hacker-Konferenz jetzt auch semi-cool, ja. Wobei ich interessanterweise sagen muss, in dem CCC-Artikel kam jetzt das Wort Patchen eher weniger vor. Deswegen, also das sehe ich immer noch eins der wichtigsten Themen an.
Die News. Schwachstellen.
Und natürlich an erster Stelle kommt der CISA's Known Exploited Vulnerabilities Catalog wieder. Diese Woche mit oder in den verletzten oder in den letzten 7 Tagen mit 2 neuen CVEs, nämlich einmal bei Zixel-Routern, die P660HNT1A-Serie der Router. Da gibt es wohl eine Command-Injection-Sicherheitslücke. Haben wir, glaube ich, nicht in dieser Folge drin, oder, Michael?
Nee, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass die Schwachstelle schon aus 2017 ist.
Stimmt, sehe ich an der CVE. Habe ich übersehen. Okay. Und dann noch eine bei Microsoft, die im .NET Core und in Visual Studio eine Denial-of-Service-Vulnerability haben. Haben wir, glaube ich, jetzt aber genau. Auch diese Woche nicht drin, oder?
Nee, haben wir nicht drin. Ist eine alte Lücke aus dem vergangenen Patch-Day, soviel ich weiß.
Aber das heißt dann, dort ist auf jeden Fall ein Exploit aufgetaucht.
Genau. Wird aktiv ausgenutzt.
Beyond Trust hat auch eine CVSS-10-Sicherheitslücke. Ich glaube, da können wir noch eben das hier nachreichen.
CVSS-10-Jackpot.
Aber scheinbar auch hier wieder hinter die ganzen Informationen wieder nur hinter einer Portal-Wall. Ich habe das Gefühl, irgendwie das mit Ivanti macht jetzt die Runde, dass alle nur noch ihre Sicherheitsinformationen hinter einer Wall und TLPs verstecken. Finde ich ein ganz schwieriges Thema. Ich habe schon ein paar Mal auf dem TLP-Zeug rumgebasht, weil helfen tut es nur den Angreifern und nicht den Verteidigern. In dem Fall auch wieder, es könnte sein, dass jetzt inzwischen ein paar Informationen zu dem Beyond Trust-Thema rausgekommen sind, aber CVSS-10, patcht, wenn es geht, patcht. Vielleicht betrifft uns das auch noch ein bisschen länger, wobei die Beyond Trust Installationen vielleicht etwas geringer sind jetzt als die Ivanti Mobile Iron Installationen.
Weiß man denn, welches Produkt betroffen ist, oder?
Also bei den Produkten handelt es sich um das Privileged Remote Access, PRA, und Remote Support, RS, in den Versionen 23.2.1 und 23.2.2, die eine Command Injection Vulnerability beinhalten und über einen maliziösen HTTP-Request exploited werden können.
Hört sich für beide Produkte nicht gut an. Ja. Also Remote Access.
Ja, wenn man das erfolgreich exploitet, können unauthentifizierte Angreifer das darunterliegende Operating System, also das Betriebssystem, aus Sicht des Site-Users angreifen. Das Problem ist in der Version 23.2.3 gefixt und die Cloud-Customers müssen eigentlich nichts machen, weil das schon passiert ist.
Ja, also hört sich extrem kritisch an. Deswegen On-Prem-Installationen sollten schnell patchen.
Ja.
Oh, jetzt bin ich gespannt, Jens. Weil wir kommen jetzt zu einer Lücke, wo die Details diese Woche veröffentlicht wurden, auch im Rahmen von Black Hat und DEFCON. Und du hast mir ein Bild geschickt, wie du neben dem Entdecker stand. Und jetzt bin ich mal gespannt.
Exakt, wobei jetzt dieser kurze Chat nicht so ergiebig war. Also es handelt sich um eine Zero-Day-Lücke in den Intel-CPUs. Die CVE ist im Prinzip schon ein Jahr alt. Ich glaube, er hatte irgendwas geschrieben von 200 Tagen, vor denen er das an Intel gemeldet hat. Intel hat wohl inzwischen ein Microcode-Update herausgegeben, aber, und deswegen ist das so ein bisschen halb Zero-Day-Alert, weil es gibt das Update, führt aber zu 50% Overhead. Dabei geht es um eine spekulative Datensammlung. Das war in der Vergangenheit schon mehrfach ein Problem. Und der Proof of Concept ist verfügbar. Und der Daniel Mogimi hat auch auf seiner Homepage ein Demo-Video online gestellt, wo er die Schwachstelle ausnutzt und wie einfach das auch ist. Die Maßnahmen sind an der Stelle schwierig, weil wenn ihr mit den 50% Overhead nicht leben könnt, also es macht halt einfach mehr oder weniger die CPU um 50% langsamer, dann ist das schwierig. Aber das größte Problem sind eigentlich eher solche Themen wie Cloud Computer, wo sich viele die gleiche Hardware, also die gleiche CPU, teilen. Und da können dann extrem kritische Daten herausfallen. Interessanterweise habe ich beim Mittagessen mit jemandem von der Black Hat gesprochen und der hatte einen Kunden, der HIPAA-Anforderungen durchsetzen muss. Mit HIPAA habe ich jetzt mich nicht so intensiv beschäftigt. Ich glaube, es geht da um E-Health, also um Gesundheitsdaten im amerikanischen Rechtssystem. Und die hatten das Problem, dass sie gesagt haben, sie können nicht garantieren, dass mit Spectre oder jetzt neu Downfall die Daten nicht von jemand anderem auf der gleichen Hardware entwendet werden. Und deswegen mussten die extra für so kritische Daten eine komplette Hardware von Amazon, also in AWS, mieten. Ich wusste nicht, dass das geht, aber dass man nur alles mit genügend Geld bewerfen muss, dann geht das auch. Das Problem ist, dass dieses SGX, also Intel hat ein Security Feature against Malware, hilft dabei auch nicht gegen diese Sicherheitslücke, also gegen Downfall. Und wie gesagt, ich habe mit Daniel Mogimi gesprochen an der Black Hat und ich habe so ein paar Fragen gestellt, zum Beispiel auch, wie jetzt Intel darauf reagiert hat. Und er sagt, eigentlich wie immer, weil er hat schon viele und mehrere kritische Intel-Sicherheitslücken identifiziert. Die sind erstmal ein bisschen verhalten und wenn das Marketing mit ihm spricht, spielen die natürlich alles runter, denke ich mir, ja. Aber sie nehmen das schon ernst von ihm und es ist mehr so auf ein Gespräch auf Augenhöhe, wenn auch sehr zäh. Er sagt zwingend überall den Patch drauf, also das Microcode-Update, weil so die Lücke so kritisch ist. Und er hat auch gesagt, also jetzt keine Ahnung, wenn man nur einen Gaming-PC hat, dann ist es vielleicht uninteressant, da dieses Microcode-Update drauf zu spielen, weil man vielleicht diese 50% Overhead nicht verkraften kann oder will. Ja. Aber selbst da, er sagt, es könnte sogar sein, dass wenn man jetzt zum Beispiel im Browser ist, das hat er noch nicht ausprobiert und er kennt sich damit auch nicht aus, aber er könnte sich vorstellen, dass die Lücke sogar über den Browser ausführbar ist. Das heißt, es könnte sein, dass auch Gamer und normales Office-Work Problem haben könnten, dass die Sicherheitslücke kritische Daten ausgibt oder leakt.
Also, allein schon die Betrachtung der Cloud-Systeme, an die ich zum Beispiel im ersten Moment gar nicht gedacht habe, die ist schon mega spannend, weil ich, wie gesagt, an diesen Vektor gar nicht gedacht habe und natürlich auch die Tatsache, dass es eventuell über den Browser ausnutzbar ist, das wäre dann schon extrem kritisch. Jetzt ist es ja bei den klassischen Seitenkanalangriffen eher, ich sag mal, bedingt gut ausnutzbar. Hat er da, also jetzt mal unabhängig von der Kritikalität der Lücke selbst, hat er da irgendwas gesagt, wie praktisch anwendbar die Lücke ist? Also auch jetzt wieder in Bezug auf, es ist nicht über den Browser ausnutzbar, sondern ganz allgemein jetzt, ich habe meinen super coolen Gaming-PC hier und wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich über die Lücke angegriffen werden kann? Hat er dazu irgendwie Details genannt?
Tatsächlich nicht. Also wenn man sich die Demos anguckt, sieht es tatsächlich ziemlich einfach aus. Und was er in dem Gespräch halt gesagt hat, ist, es ist verdammt kritisch. Er würde überall diesen Patch installieren. Und ich habe gestern, interessanterweise an der Soda-Maschine, kommen wir gleich aber auch nochmal vielleicht zu, ich weiß gar nicht, ob wir es aufgenommen haben, wäre vielleicht so ein Thema, aber habe ich eine Shell mir gezogen mit einem Debian. Und vor ein paar Tagen, also irgendwie vorgestern oder so, habe ich gelesen, dass Debian dieses Microcode-Update schon ausliefert. Ich weiß jetzt nicht, warum das Microcode-Update auf einer virtuellen Maschine gekommen ist, aber vielleicht ist das Paket so wichtig, dass sie es einfach überall drauf haben wollen. Anyway, das wird gerade schon ausgeliefert. Ja.
Ich habe auch die, also ich glaube am 11.8. gab es jetzt die offizielle Stellungnahme von Intel zu der Lücke und Essenz daraus ist quasi, ja, die Lücke gibt's, aber außerhalb von irgendwelchen kontrollierten Umgebungen ist die Ausnutzung wohl extrem komplex, was auch immer das jetzt genau heißen mag, sei mal dahingestellt.
Also wie gesagt, ich habe sie selber nicht ausprobiert. Ich kann nur das wiedergeben, was ich in dem Gespräch mit diesem Daniel eben rausbekommen habe. Oder Daniel.
Vielleicht, bevor wir weiterspringen, könnten wir, weil es ziemlich gut dazu passt, die AMD-Lücke da noch mitverarbeiten.
Ja, haben wir auch später in den News, da hast du recht. Da habe ich mich jetzt nicht so intensiv mit beschäftigt, mit der Lücke. Aber die scheint im gleichen Spektrum zu laufen, auch wieder spekulative Datensammlungen oder spekulative Annahmen innerhalb der CPU, die zu einem ähnlichen Ergebnis führen, glaube ich, oder?
Genau, ja. Also auch da gibt es wieder die Möglichkeit, dann die Daten auszuspähen. Betrifft wohl alle Zen Ryzen AMD-Prozessoren. Und wie du gerade schon gesagt hast, ist ähnlich oder ist vergleichbar mit der Downfall-Lücke. Auch da werden wieder irgendwelche vorhergesagten Sprungadressen quasi missbraucht, um eben diese Daten auszulesen.
Ja, genau. Dann die nächste Schwachstelle, auch heiß diskutiert hier auf der Black Hat und DEFCON, oder vielmehr auf der DEFCON habe ich das Gefühl. Handys können oder mobile Endgeräte können über das alte 2G-Netz angegriffen werden. Da geht es wohl irgendwie darum, dass da Null-Cipher genutzt werden und man das Handy, also das Endgerät, dazu forcieren kann oder auffordern kann, auf 2G zu wechseln, also den Downgrade durchzuführen, und dann kann man im Prinzip alles Mögliche machen. Man in the Middle scheint wohl eine sehr kritische Sicherheitslücke zu sein. Wir hatten es jetzt hier in den News, wir konnten jetzt in der Kürze der Zeit einfach den Umfang dieses Papers gar nicht richtig aufarbeiten. Google geht jetzt aber her, dass dieses Feature tatsächlich deaktiviert wird. Also es ist, glaube ich, per Default auf allen Androids aktiviert. Bei iPhone habe ich gesucht, kann ich es gar nicht deaktivieren. Ich weiß nicht, ob das irgendwie noch kommt oder vielleicht dort schon gemacht wurde. Angeblich nicht, weil Google wirbt damit, dass sie jetzt sicherer sind an der Stelle als iOS. Also mal schauen, was es da noch gibt. Aber auf jeden Fall soll in Android 14 jetzt kommen, dass man es deaktivieren kann, beziehungsweise dass es per Default deaktiviert ist und deswegen das Ganze sicherer ist und man es dann für den Notfall aktivieren könnte. Aber ich glaube, so in den Staaten und in Deutschland und so oder in der EU wird 2G eher selten noch genutzt. Deswegen ist das wahrscheinlich sowieso eine gute Maßnahme, dass man das deaktiviert per Default.
Auf jeden Fall, ja. Hört sich auch spannend an. Also ist tatsächlich was, was mir jetzt in den News nicht über den Weg gelaufen ist. Aber wenn es wirklich so eine Downgrade-Möglichkeit gibt, dann wäre das natürlich kritisch und würde ich zustimmen, dass man dann das per Default einfach deaktiviert.
Ja. Critical CVE Alert. Es gibt wohl eine Schwachstelle, die sich Tunnel Crack nennt und die in vielen VPN-Clients wohl auch ausgenutzt werden kann. Um ehrlich zu sein, ich habe es ein paar Mal durchgelesen. Ihr findet den Link natürlich wie immer in den Shownotes. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das wirklich eine VPN-Sicherheitslücke ist, weil es viel um Routing und um DNS-Poisoning geht.
Ja, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann geht es ja darum, quasi so im Rahmen von so einer Art Man in the Middle den Traffic am VPN-Client quasi vorbeizuleiten.
Ich habe nicht das Gefühl, das ist wirklich ein Flaw von einem VPN-Client, sondern ist seit Jahren typische Netzwerkgrundlage. Aber ich muss es mir nochmal genauer durchlesen, aber ich finde es ein bisschen zu hoch gepusht gerade, weil ich nicht glaube, dass das wirklich ein VPN-Client-Thema ist, sondern eher halt, wie gesagt, ein grundsätzliches Netzwerkthema. Wenn ich irgendwie DNS-Poisoning durchführen kann, wenn ich Routen verändern kann, wenn ich ein Rogue-Access-Point bin, dann habe ich sowieso relativ viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob das wirklich so kritisch ist. Also vielleicht habe ich irgendwas überlesen, aber hört sich für mich im Moment nicht so an.
Ja, ich habe mich auch nicht wirklich detailliert damit beschäftigt, aber es wurden wohl 66 unterschiedliche VPN-Clients für alle möglichen Betriebssysteme geprüft auf dieser Schwachstelle und es wurde eben festgestellt, dass vor allem die iOS-Lösungen anfällig sind. Die Android-Lösungen haben relativ gut abgeschnitten, sind davon weniger betroffen und auch die in Windows und macOS und iOS eingebauten VPN-Clients sind wohl anfällig für die Lücke. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, also ich will auf keinen Fall die Forschungsergebnisse da irgendwie schmälern, aber der Entdecker der Lücke ist auch derjenige, der die Lücken in WPA2 damals entdeckt hat und quasi eher durch seine WLAN-Forschung bekannt geworden ist. Und bei allen Lücken, die da veröffentlicht wurden, okay, bis auf bei der WPA2-Lücke, die hat dazu geführt, dass WPA3 entwickelt wurde, aber alle anderen Lücken, die von ihm bis jetzt bekannt wurden, die wurden erstmal wahrscheinlich aufgrund der WPA2-Geschichte relativ gehypt und da war alles immer super kritisch und am Ende hat sich dann eher herausgestellt, dass es gar nicht so kritisch ist und deswegen, ohne da jetzt wie gesagt irgendwie was Schlechtes über den Entdecker sagen zu wollen, ich wäre da erstmal ein bisschen zurückhaltender.
Ja, sehe ich auch so.
Diese Woche war wieder Microsoft Patch Day. Und was soll ich sagen? Microsoft macht erneut keine gute Figur. Und ich wurde jetzt hier im Rahmen des Podcasts schon das ein oder andere Mal als der Good Cop von uns beiden bezeichnet, aber so langsam muss ich da echt ein bisschen mit meinen Worten ringen, weil Microsoft irgendwie in ein Fettnäpfchen nach dem anderen tritt und so war es jetzt auch diese Woche wieder bei Patch Day. Geschlossen wurden insgesamt 74 neue CVEs, ausnahmsweise mal keine neuen Zero Days oder öffentlich bekannte Lücken. Es gab für Lücken aus dem alten Patch Day gab es zwei Advisories. Der fleißige Zuhörer erinnert sich, dass Microsoft im letzten Patch Day eine Lücke veröffentlicht hat oder Informationen zu einer Lücke veröffentlicht hat, wo noch kein Patch vorhanden war. Da gab es jetzt im ersten Schritt ein Advisory und dann kurz nachdem der Patch Day quasi rum war, kam dann die Info, Advisory ist abgelöst, es gibt jetzt doch noch einen Patch, also der wurde dann quasi nachgereicht. Deswegen diesen Workaround zum Hardening, der kann jetzt wieder vergessen werden und es kann direkt der Patch installiert werden. Aber was ebenfalls Probleme gemacht hat, war das Update für den Exchange. Und zwar gab es bei den nicht-englischen Serverversionen relativ große Probleme, die dazu geführt haben, dass der Exchange-Server das Update nicht installieren konnte und danach auch den Exchange-Dienst einfach deaktiviert gelassen hat. Und mittlerweile hat Microsoft den Patch zurückgezogen und einen Workaround dazu veröffentlicht. Aber es gab auch noch ein paar weitere Lücken, die den Exchange betreffen. Unter anderem eine Privilege Escalation Sicherheitslücke, die laut CVSS einen Score von 9,8 aufweist und von Microsoft selbst jedoch nur als important klassifiziert wurde. In dem Advisory dazu steht irgendwas über Brute Force Möglichkeiten drin, aber die Informationen sind so nichtssagend und helfen nicht wirklich zur Klassifizierung von der Lücke. Online habe ich dazu jetzt auch noch nicht wirklich was gefunden. Also, falls jemand da mehr Informationen hat, gerne her damit. Aber es ist auf jeden Fall komisch, eine Lücke mit CVSS-Score 9,8 nur als important zu bewerten. Aus meiner Sicht ein bisschen schwierig. Microsoft sagt aber, die Berechnung des CVS-Scores lässt eben solche Möglichkeiten, die irgendwie mitigierend wirken, nicht wirklich in die Berechnung mit einfließen. Und deswegen, oder das sei der Grund, warum es Microsoft nur als important klassifiziert hat. Anyway, ich würde die Lücke so schnell wie möglich patchen, wenn es denn geht. Weiterhin gab es auch noch, oder eigentlich schon wieder, muss man sagen, drei neue Remote Code Execution Sicherheitslücken in der Message Queue Service. Und auch da gewöhnt man sich so langsam ein bisschen dran, weil die ebenfalls wieder mit einem CVSS von 9,8 bewertet wurden, genauso wie in den Patch Days davor. Also scheint gerade im Moment ein beliebtes Forschungsobjekt zu sein, um Schwachstellen da drin zu identifizieren. Und was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, es gab außerdem noch zwei Remote Code Execution Sicherheitslücken in Microsoft Teams, wo man über maliziöse Besprechungseinladungen quasi Remote Code Execution auf dem eingeladenen Client ausführen konnte.
Auch eine grandiose Lücke.
Ja, jetzt mal schauen, wie es mit Microsoft weitergeht.
Aber wir müssen doch für die 9,8 noch einen Alert nachreichen, oder?
Ja, also
Critical CVE Alert.
streng genommen müsste man ihn dann viermal nachreichen, mindestens. Aber passt. Genau, wie gesagt, Updates sollten entsprechend schnell und zeitnah getestet und installiert werden. Auch SAP hatte seinen August-Patch Day, in dem insgesamt 15 neue Sicherheitslücken geschlossen wurden und für drei Sicherheitslücken, die bereits bekannt waren, gab es nochmal ein Update, also da sind noch weitere Produkte von betroffen. Und es gibt auch da, jetzt kommt dein Button-Einsatz, eine
Critical CVE Alert.
und zwar bezogen auf das Produkt Power Designer, der ebenfalls eine Lücke mit einem CVSS von 9,8 besitzt, also damit auch kritisch. Und erfolgreiche Ausnutzung von der Lücke würde einem Angreifer den Zugriff auf die Backend-Datenbank ermöglichen, aufgrund einer fehlenden Zugriffskontrolle. Genau, und die restlichen Sicherheitslücken bewegen sich im CVSS-Bereich von 3,7 bis 8,8, also auch nochmal bis hoch klassifiziert. Und deswegen auch da gilt, so schnell wie möglich die Patche testen und installieren. Adobe hat zwei Security-Bulletins diese Woche veröffentlicht und hat ebenfalls. Nächster Button-Einsatz.
Critical CVE Alert.
Und zwar in seinen Produkten Adobe Commerce und den Magento Open Source Variante, also den Webshops von Adobe, eine Sicherheitslücke mit einem CVSS von 9,1. Bei der Lücke handelt es sich um eine Command Injection, die es erlaubt, beliebigen Code innerhalb des Webshops auszuführen. Leider sind bis dato dazu noch keine Details veröffentlicht worden. Hört sich aber kritisch an und sollte deswegen schnell gepatcht werden. Zusätzlich gab es noch eine Sicherheitslücke, mit der eine Rechteerweiterung möglich ist, bewertet mit einem CVSS von 6,5 und die Möglichkeit, das Dateisystem auszulesen, CVSS 5,3. Ja, insgesamt damit drei Lücken in den Webshops von Adobe behoben. Updates sollten schnell installiert werden. Das zweite Bulletin von Adobe bezieht sich auf den Adobe Acrobat und Reader. Und hier wurden insgesamt 30 Sicherheitslücken behoben. Und die Lücke mit dem höchsten CVS-Score liegt bei 8,6. In den Lücken ist eigentlich mehr oder weniger jede Sicherheitslücke vertreten, reicht von Denial of Service über Memory Leaks bis hin zur Ausführung von beliebigem Code. Die meisten der Lücken wurden auch hier vom ZDI, also von der Zero-Day-Initiative, entdeckt und gemeldet. Updates stehen zur Verfügung sowohl für Windows als auch für macOS und sollten deswegen zeitnah installiert werden. Ja, Jens, du hast in der Ankündigung schon so ein bisschen angeteasert. Die Ivanti-Odyssee geht nach wie vor weiter. Also jetzt sind 2 Wochen rum, nachdem die erste CVSS-10-Lücke bekannt wurde. Eine Woche später quasi nochmal eine weitere. Und wir haben letzte Woche darüber berichtet und haben damals zum derzeitigen Zeitpunkt gab es noch die Information, dass davon nur die End-of-Life-Versionen vom EPMM betroffen sind. Jetzt hat Ivanti aber vergangenen Montag doch festgestellt, dass sämtliche Versionen vom EPMM betroffen sind. Natürlich ist jetzt kein Patch verfügbar, weil war ja nicht nötig, dass man was entwickelt, weil nur EOL-Versionen betroffen. Aber es gibt immerhin ein RPM-Skript zur Mitigation, also kann auf dem Server ausgeführt werden und schließt die Lücke. Alternativ, um die Lücke zu mitigieren, könnte man auch den Traffic auf Port 80 TCP blocken. Wann der offizielle Patch veröffentlicht wird, dazu sind noch keine Informationen verfügbar, aber wir empfehlen dringend, einen der beiden Workarounds zumindest zu implementieren, weil auch die CVE 2023-35082 besitzt ein CVSS von 10,0.
Dann müssten wir den 10,0 Jackpot noch nachreichen, oder?
CVSS 10 Jackpot.
Zum AMD-Bug haben wir gerade eben schon ein bisschen was gesagt. Der ist auf etwa gleichem Niveau mit Downfall von Intel. Ja, ich glaube, über die News können wir dann drüber springen.
Genau, also auch da jedem sei empfohlen, sich die technischen Details gerne auch mal selbst durchzulesen. Ist spannend und was wir vorher, glaube ich, nicht erwähnt haben, auch die Lücke hat natürlich einen eigenen Namen bekommen und nennt sich Inception.
Wie der Film, wahrscheinlich.
Genau.
Dieses Mal gab es nichts aus der Kategorie Angriff, aber wir kommen ins Innovationsrauschen.
Innovationsrauschen.
Und zwar, ich habe das Gefühl, so vor jeder Black Hat oder so kommt jetzt so aus den letzten Ecken nochmal jemand heraus. Vielleicht kennt noch jemand aus den 80ern die Hackergruppe Cult of the Dead Cow, die mit Back Orifice Schlagzeilen machte. Also im Prinzip ein Trojaner. Damals noch nicht Command and Control Server genannt oder so, aber eins, das man sehr einfach clicky-bunty bedienen konnte. Und die melden sich mit einer neuen App zurück. Veil ID oder so heißt die. Und die soll soll Datenschutz bringen. Jetzt programmieren so offensichtlich keine Trojaner mehr oder Command-and-Control-Server, sondern wollen ein bisschen was Gutes tun und wollen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und vor Datenspionage schützen. Was dabei rauskommt, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es hier auf der DEFCON eine Demo-Lab darüber gab. Da war aber so viel los, alle wollten Fotos mit den Leuten von Cult of the Dead Cow, dass keine Chance war, in diesen Vortrag reinzukommen. Also bin gespannt, was dabei übrig bleibt und wie gut die App ist.
Vielleicht als kleine Ergänzung. Die Gruppe wird oftmals mit CDC abgekürzt und für den einen oder anderen Hörer könnte das irgendwelche Assoziationen wecken. In dem Fall ist aber nicht das Cyber Defense Center gemeint, sondern tatsächlich diese Hackergruppe.
Korrekt. Wenn man es aber schriftlich sieht, wird es in der Regel mit kleinem c, großem d, kleinem c abgekürzt. Und dann sieht man schon so ein bisschen an der Schreibweise, also an dem Camel Case, dass es sich um die Cult of the Dead Cow handelt. Aber hast recht, ja. Die Assoziationen sind erheblich.
Ja, hast wenigstens ein Foto mit den Dudes gemacht.
Nee, auch dort war einfach zu viel los. Die sind mit Fahnen und Flaggen und allem standen sie da. Und die Photography Policy dieses Jahr auf der DEFCON ist extrem streng. Also unglaublich. Da sind auch Leute kurz davor gewesen, rauszuwerfen. Also so auch mit lebenslangen Bann, weil irgendwer einfach in die Menge fotografiert hat. Das im Moment wird das nicht so cool genommen und ich habe versucht, so wenig Fotos zu machen, weil es ist wirklich kritisch dieses Jahr gewesen. Auf der DEFCON, nicht auf der Black Hat, aber auf der DEFCON. Also,
okay, gibt es einen Grund oder eine Begründung, warum das so streng ist?
Also ich bin jetzt dieses Jahr ja nach der Pandemie das erste Mal wieder dabei und scheinbar sind die letzten 2 Jahre ist irgendwas passiert und vorgefallen, aber ich habe es nicht ganz genau mitgekriegt. Also es steht, glaube ich, in dem Magazin, das man für die DEFCON bekommt, steht, glaube ich, drin, dass aufgrund der Vorfälle der letzten Jahre die Fotografie-Policy angepasst wurde. Ich möchte da einfach die nächsten Jahre auch noch hingehen und nicht irgendwie als Persona non grata dastehen. Deswegen habe ich es versucht zu lassen. Jetzt hätte man da mit offiziellem Fotograf ein Foto bekommen können. Ich will aber damit sagen, deswegen hat es einfach lange gedauert, weil das war eine ewige Schlange, reinkommen, Fotos machen. Also war viel los, deswegen hätte gar zeitlich gar nicht gepasst.
Verstehe.
Und was Gutes: endlich hört das Firefox-Bashing auf, weil ich kann den Safari nutzen. Dummerweise nicht auf Linux, was auch wieder ein Nachteil ist. Aber mit der neuen Version, die jetzt kommt von Safari, wird eigentlich das größte Problem für mich behoben. Nämlich in der Favoritenleiste gibt es demnächst Fav-Icons. Das war mein größtes Problem, weil ich habe da so viele Dinge drin. Ich versuche immer, den Text wegzumachen, nur das Icon hinzumachen, das reicht mir. Und dann habe ich dafür halt mehr Platz und kann deswegen mehr Favoriten in die Leiste reinbringen. Und das war wirklich ein schlimmes Feature, das mir gefehlt hat. Und jetzt ist mir egal, ob der Firefox noch Passkey-Support bekommt oder nicht. Jetzt kann ich dann demnächst auf Safari wechseln.
Also wenn das dein größtes Problem war, dann weiß ich ja auch nicht.
Naja, der Firefox konnte auch die Synchronisation nicht. Das funktioniert beim Safari auch besser oder überhaupt im Gegensatz zum Firefox auf mehreren Geräten. Also von daher, nee, war nicht das einzige Problem, aber den Rest muss ich halt nicht ansprechen, weil der funktioniert halt einfach, weißt du?
Ja, sagen alle Apple-Fanboys.
Ja, an der Stelle, ich versuche dich noch so ein bisschen, dieses Good Cop, Bad Cop, da versuche ich dich noch ein bisschen für Apple-Geräte zu provozieren, bis dann der Bad Cop rauskommt.
Irgendwann kommt der bestimmt mal. Ich meine, du kennst ihn ja in Bezug auf Apple. Also naja, für dich ist es ja kein Geheimnis.
Nee, für mich nicht. Magst du mit dem nächsten Innovationsrauschen weitermachen?
Genau, nächster Punkt. Es gab diese Woche einen spannenden Artikel, der vom Hersteller GuidePoint Security veröffentlicht wurde. Und zwar geht es darum, dass ein Cloudflare-Feature zunehmend von Angreifern missbraucht wird. Das Feature, um das es geht, ist der sogenannte Cloudflare-Tunnel. Und der macht eigentlich nichts anderes als mithilfe von einem Client, der sich Cloudflare-D nennt oder Cloudflared.
Der Cloudflare-Daemon macht doch, dass du Sachen aus deinem lokalen Netzwerk über deren Infrastruktur freigeben kannst. Das ist, glaube ich, sogar kostenlos. Also du kannst das auch benutzen, genau, um genau. Zum Beispiel dein Home Assistant oder dein sowas über Cloudflare freizugeben und dann mit deren teilweise Security. Also du kannst auch Coins einwerfen, dann bekommst du noch mehr Security, aber du musst keinen Tunnel in der, du musst keinen NAT oder sowas in dein Netzwerk öffnen.
Ja, ganz genau. Also das ist eins der, wie du gerade schon selber beschrieben hast, beliebteren Features und diente eben für oder zur Bereitstellung von irgendwelchen Diensten ins Internet für Testingzwecke oder so, wie du gerade gesagt hast, irgendwie Remote Access auf deine Home-Infrastruktur. Genau, und was man dafür braucht, ist eben, wie gesagt, lediglich diesen Cloudflare Agent auf dem System, der installiert sein muss. Und dann kann ich diesen Dienst an einen Host nehmen, der von mir gewählt wurde, ins Internet veröffentlichen. Natürlich machen die Angreifer das jetzt, wie gesagt, zunehmendst auch. Sie infizieren irgendwelche Systeme und öffnen sich dann einen Cloudflare-Tunnel, um zum Beispiel persistenten Zugriff auf diesen Client zu haben oder quasi ihre Angriffe so ein bisschen zu verstecken, zu verschleiern. Und es wird aber noch ein bisschen schlimmer, weil es gibt auch den Try-Cloudflare-Tunnel oder das Try-Cloudflare-Feature. Und damit kann ich mir zum Beispiel einen einmaligen Tunnel öffnen, ohne dass ich dafür quasi einen Cloudflare-Account brauche. Also gibt es dann nicht mal irgendwelche Spuren oder sowas. Ich mache einmalig mir den Tunnel auf, keine Ahnung, exfiltriere meine Daten und ziehe weiter. Um dem Ganzen aber dann noch die Krone aufzusetzen, gibt es nochmal ein Feature, das nennt sich Private Networks. Und da kann ich meinem Tunnel quasi, oder darüber habe ich in der Konfiguration von meinem Tunnel eben die Möglichkeit, auch das entsprechende interne Netzwerk anzugeben, so dass ich dann von meinem kompromittierten Client aus auf diese anderen Systeme mich ausbreiten könnte. Also heißt, ich infiziere im ersten Schritt den Client, mache dann typischerweise so ein bisschen Info-Gathering im Netzwerk, gucke mir an, in welchem Netzwerk befinde ich mich denn, gebe das dann in meinem Cloudflare-Account als privates Netzwerk an und kann dann ausgehend von meinem kompromittierten Client weiter im Netzwerk ausbreiten. Und spannend fand ich den Artikel eigentlich aus dem Grund, weil es ja ein legitimes Feature ist. Also wir bewegen uns da auch wieder so im Bereich der LOL-Angriffe, also Living of the Land-Angriffe. Und die müssen einfach den Blue-Teamern bekannt sein. Es muss gemonitort werden, weil zum Beispiel über diesen legitimen Use-Case geht halt auch viel von dem Traffic entweder unerkannt nach draußen, weil es nicht gemonitort wird, also nach außen Firewall-Monitoring ist ja in der Regel ein bisschen offener als eingehender Traffic, ohne da jetzt jemanden irgendwas Böses unterstellen zu wollen. Und halt auch die Tatsache, dass der Dienst dann über HTTPS, über Quick oder über das Quick-Protokoll auf Port 7844 stattfindet. Das sind halt gerade dann auch die Ansatzpunkte, die eben gemonitort werden können. Also zum einen, ob sich auf einem Client irgendwie der Cloudflare Agent oder der Cloudflare Client befindet und eben gibt es irgendwie Traffic, der über diesen Port nach draußen gerichtet ist.
Ein deutscher YouTuber, der macht englischen Content allerdings, Christian Lemper heißt er, glaube ich, der hat diesen Cloudflare Tunnel Vision mal mit sowas wie Traffic, also dieser Docker Reverse Proxy oder Kubernetes Reverse Proxy und mit sowas wie Nginx Proxy Manager verglichen. Und ich glaube, er kam, ist jetzt allerdings auch schon wieder länger her, zu dem Schluss, dass das eigentlich eine viel bessere Lösung ist, seine Sachen nach draußen zu exponieren. Er hat nicht ganz Unrecht, weil Cloudflare natürlich eine ordentliche Security drumherum hat. Wie gesagt, man muss bei vielen Features aber dazu bezahlen, die aber gar nicht schlecht sind. Ich glaube, 3 Tunnel bekommt man irgendwie kostenlos oder so. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, habe mich mal damit beschäftigt. Aber dass ein Dienst in meinem Netzwerk einfach einen Tunnel nach draußen macht, finde ich aus Security-Sicht eigentlich weniger gut. Also ich würde das nicht haben wollen. Dann hätte ich lieber irgendwie einen WireGuard-VPN-Tunnel zu mir rein, als tatsächlich einen Tunnel zu einem Cloud-Anbieter.
Ja, ich würde es auch eher so als temporäres als temporären Dienst sehen, weil wenn ich jetzt irgendwie kurz was testen will und dafür irgendwas veröffentlichen muss, okay, aber auf Dauer weiß ich nicht. Und ich meine, so wie es in dem Artikel beschrieben steht, die Angreifer, die kennen halt die Möglichkeiten und missbrauchen sie dementsprechend.
Ja.
Genau. Auch was ich noch erwähnenswert finde, auch wenn es schon am 1.8. veröffentlicht wurde, aber das OWASP Project hat die erste Top 10 für LLM-Applikationen veröffentlicht, also Large Language Model Applications. Und versuchen innerhalb der Top 10 quasi die Frage zu beantworten, welches Sicherheitsrisiko gibt es bei der Nutzung von solchen Applikationen, auch in Bezug eben auf die Verwaltung, also Nutzung oder Verwaltung von solchen Applikationen. Und natürlich, wer die Top 10 kennt, weiß auch, dass auch in diesem Paper die Top 10 der kritischsten Sicherheitslücken in Bezug auf LLM-Applikationen enthalten sind. Und natürlich wird auch neben der Awareness für die Lücken selbst zum Beispiel Behandlungs- oder Behebungsstrategien beschrieben. Und das führt eben dazu, dass das Dokument wahrscheinlich nicht nur für die Entwickler nützlich ist, sondern eigentlich ein Must-Read für jeden, der irgendwas mit Informationssicherheit zu tun hat. Und ich glaube, Jens, wir sollten das ganze Thema vielleicht auch mal mit in die Nerd-Ecke nehmen und das ein bisschen detaillierter besprechen.
Das ist tatsächlich auch jetzt schon was, ein Thema, das in der Black Hat oder auf der Black Hat und DEFCON aufgetaucht ist, dass OWASP da jetzt ein neues Paper veröffentlicht hat oder eine neue Guideline.
Also, wie gesagt, wurde schon am 1.8. veröffentlicht, obwohl wir jetzt schon den 13.8. haben, fand ich es erwähnenswert.
Bloodhound, wer überprüft damit nicht die Active Directory Security? Ich war bei denen bei der Black Hat auf dem Stand und ja.
Ich dachte, Bloodhound, also ich kenne nur die Bloodhound Gang, das ist eine Band.
Aber du kennst auch das Tool
Nein,
auch, oder?
Spaß. Natürlich, ich kenne das Tool. Das
Okay.
war ein misslungener Witz.
Okay. Ja, wenn man ihn erklären muss, dann ist es schwierig. Ich sehe dich im Moment nicht, deswegen habe ich kurz innehalten müssen, ob das nicht ernst gemeint ist.
Nein,
Also.
natürlich kenne ich Bloodhound. Ich war einer der Early Adopters, würde ich sagen, weil das Tool ist ja jetzt doch schon ein paar Jahre alt.
Ja, stimmt. Und ich wusste, ich habe nicht mitbekommen, dass die inzwischen eine Enterprise-Version haben, was ja eigentlich logisch ist, dass man aus sowas auch ein Enterprise-Modell macht. Auf jeden Fall war ich bei denen am Stand auf der Black Hat und habe mit denen ein bisschen gequatscht und natürlich Sticker abgezogen, ja, klar.
Wichtig, wichtig.
Genau. Natürlich macht die Enterprise-Version alles viel einfacher, die Installation, es gibt Support, es gibt ein paar mehr Features, man kann irgendwie auch mehrere Scans miteinander vergleichen. Leider war es ein Computer ausgefallen und der andere war gerade belegt, deswegen konnte er mir es nicht zeigen. Aber die Enterprise-Version ist wohl super duper. Ja, die kann alles. Aber
Natürlich.
einen Tag vor der Black Hat ist eine neue Community Edition Version rausgekommen und da wollte ich einfach mitteilen, die hat deutlich bessere Performance. Also sie haben wohl an der Performance richtig gedreht. Es gibt inzwischen eine API, die man da benutzen kann und die Installation ist deutlich einfacher, weil es jetzt inzwischen in Docker geht. Also für alle, die Bloodhound in der Community Edition nutzen, es gibt eine neue Version, richtig gut. Richtig paar tolle Features drin. Also, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr benutzt, aber gerade das mit Docker finde ich super. Das war manchmal schon, die Installation war schon hin und wieder, je nach Betriebssystem und wo du es gerade brauchtest, echt ein Pain in the Ass. Aber jetzt mit Docker richtig cool. Performance hatte ich eigentlich nie so richtig ein Problem, aber wenn sie da auch nochmal was verbessert haben und APIs, dann kann man vielleicht die Community Edition doch noch irgendwie in die eigenen Tools auch im Unternehmen benutzen, wenn man die anderen Enterprise-Features nicht braucht. Finde ich gut.
Ja, definitiv. Kann man nur weiterempfehlen.
Nerd-Ecke.
Wir sind endlich in der
Tja,
Nerd-Ecke
Jens.
angekommen. Genau. Ich wollte euch ein paar Impressionen von der Black Hat und der DEFCON mitbringen. Wir sind allerdings jetzt schon bei einer Stunde, etwas über einer Stunde. Also mal schauen, wie wir es am geschicktesten machen. Aber ich habe das Gefühl, es ist gerade dieses Thema ist super spannend und wichtig, weil ja, vor Ort, erster Hand und ich bin ja auch noch vor Ort. Also ich sitze gerade noch in Vegas im Hotelzimmer. Die DEFCON läuft noch, da gehe ich gleich auch wieder hin und wollte einfach ein paar ja, unzusammenhängende Informationen mitgeben.
Ja, das ist der einzige Grund, warum ich mit dir gerade telefoniere, also hau mal was raus.
Ja, also angefangen hat ja die Black Hat mit einer Keynote von der Maria Markstetter, ist tatsächlich eine Deutsche, die inzwischen aber in den USA lebt und dort ihr Company, ihre Firma Asira Labs oder so ähnlich, aufgebaut hat. Und die hat die Keynote Cyber Army of the AI Era präsentiert. Da war jetzt so ehrlich gesagt für uns nicht so viel Neues bei. Aber wie immer auf der Black Hat bekommt Jeff Moss, also der die Black Hat gegründet hat, auch noch ein paar Worte am Anfang oder die Möglichkeit, ein paar Worte zu sagen. Übrigens, auf der Black Hat ist er Jeff Moss und Jeff Moss hat auch die DEFCON oder sogar zuerst die DEFCON gegründet und dort ist er DT für The Dark Tangent. Also, falls ihr mal irgendwann DT im Zusammenhang mit der Black Hat oder DEFCON hört, dann ist Jeff Moss gemeint. Anyway, auf jeden Fall hat er sich ein bisschen am Anfang darüber geärgert, dass KI jetzt überall Einzug hält, zum Beispiel auch in Zoom, ja. Also Zoom hat wohl irgendwie am Anfang der Woche mitgeteilt, dass sie jetzt auch ihre AI mit allen gesprochenen Worten trainieren. Ja, das heißt also, wenn man Zoom benutzt, wird deren AI gefüttert. Und er hat sich tierisch darüber geärgert, dass man im Moment kein Opt-out machen kann. Habe ich ehrlich gesagt nicht so mitgekriegt, aber ist vielleicht auch ein guter Hinweis an alle, die Zoom benutzen und nicht Teams. Aber ich habe eher das Gefühl, in Deutschland ist Teams eigentlich eher in Benutzung. Ich glaube, Zoom ist eher so ein
American-Thema. Aber das Thema ging tatsächlich auch hier durch die Presse und so wie ich es mitbekommen habe, hat Zoom bereits reagiert und quasi nach dem Protest der vielen Datenschützer und macht das jetzt in Form von einem Opt-in.
Okay.
Also das ging tatsächlich ziemlich schnell, dass da Protest laut wurde und dass auch seitens Zoom reagiert wurde. Ob das jetzt schon umgesetzt ist oder wie es genau funktioniert, habe ich mich nicht mit beschäftigt, weil Zoom, aber ja, kam auch hier an.
Ja, hat bestimmt auch überhaupt nichts damit zu tun, dass an der größten Security-Konferenz, dass in der Keynote erwähnt wurde, dass Zoom da jetzt Bullshit macht. Überhaupt nicht. Ein interessanter Hinweis, den Jeff Moss auch gegeben hat, ist, dass wir aus der Security-Branche uns intensiv mit dem KI-Thema beschäftigen sollen. Weil an vielen Stellen können wir nicht mit Security spielen. Ja? Also sowas wie Raketen oder Nuclear Power Plants sind Atomkraftwerke. Mir fehlte gerade das deutsche Wort. Aber mit AI schon. Und das sollen wir nutzen, weil das ist wichtig, weil er merkt, dass auch Regierungen jetzt handeln und er sieht sogar, dass die Regierungen das erste Mal bei Cybersecurity oder bei IT-Themen überhaupt so schnell und zügig handeln und dass wir aus der IT-Security jetzt, also aus der Security-Branche jetzt gefragt werden. Und er sieht das als super Indikator dafür, dass wir hier versuchen können, als Security-Branche etwas zu steuern, die Zukunft zu formulieren. Und deswegen bittet er alle, sich intensiv mit dem Thema KI auseinanderzusetzen, weil das ist die Zukunft.
Aber ich glaube, können wir auch von unserer Seite aus bestätigen, weil das ist ja so eigentlich dasselbe, was wir hier auch erleben, zumindest bei uns im Umfeld.
Absolut. Laut Jeff Moss ist Maria, also die jetzt in diesem Jahr die Keynote gehalten hat, die den ersten Black Hat Scholarship gewonnen hat. Das heißt, vor ein paar Jahren, ich weiß, er hat es etwas genuschelt, ich habe es jetzt nicht verstanden, wann es die ersten Black Hat Scholarship gab, aber auch hier für euch, wenn ihr jünger seid, studiert oder so und unbedingt auf die Black Hat wollt, es gibt ein Scholarship. Ihr könnt da also mit etwas Glück einen kostenlosen Pass für die Black Hat gewinnen. Und das hat die Maria Markstetter wohl geschafft in dem ersten Jahr, als es dieses Scholarship gab. Und warum sie überhaupt in dieses Thema Offensive Security reingerutscht ist, ist, weil sie wohl, und das hat er nicht näher ausformuliert, und das wissen wohl auch nicht so viele, jetzt wissen es mindestens 8000 Leute, die in der Keynote saßen, dass sie sich irgendwann verteidigen und zurückhacken musste. Aus deutscher Sicht und mit unserem Hacker-Paragraphen garantiert nicht ganz legal, oder keine Ahnung, vielleicht war es auch vorm Hacker-Paragraphen, weiß ich nicht. Aber selbst dann wäre es eine Grauzone gewesen. Aber auf jeden Fall, sie musste sich verteidigen und ist dann da reingerutscht und macht jetzt eben, übrigens für die, die es nicht wissen, ist Maria eine angeblich, ich kenne mich damit nicht aus, deswegen kann ich das nur hören sagen, angeblich eine Koryphäe, was ARM, also die CPU ARM angeht, beim Reverse Engineering. Also da ist sie wohl richtig gut und da geht es um Malware Reverse Engineering, auf ARM-Prozessoren und solche Sachen. Und da ist sie gut. Hat übrigens ein neues Buch und natürlich promotet sie mit der Keynote auch ihr neues Buch.
Spannend.
Sonst gibt es eigentlich nichts Neues. Wie gesagt, der Vortrag war sonst typisch. Ich wollte eigentlich ein paar Quotes mitnehmen. Leider ist die Präsentation noch nicht online. Und mir waren die Zitate vorher nicht so bekannt. Aber zum Beispiel soll wohl Microsoft gesagt haben, irgendwie, don't worry about AI, we will fix it later. Finde ich schwierig an der Stelle, weil vielleicht sollte man sich vorher mal Gedanken drüber machen, aber es ist tatsächlich gar nicht so abwegig, dass Microsoft solche Statements macht, weil die haben, und das wusste ich nicht, 2019 schon in die Firma OpenAI, also ChatGPT, $2 Milliarden investiert. Ich habe irgendwo mal 1 Milliarde gesehen, ist auch wurscht. Ich finde auch 1 Milliarde viel. Inzwischen sind es aber wohl, also in 2023, vielleicht ist die Zahl zusammengerechnet, aber sind es inzwischen schon $30 Milliarden. Muss man sich mal vorstellen. Also OpenAI hat 30 Milliarden im Rücken. Auch noch ein spannendes Zitat war von OpenAI-CEO Sam Altman. Der hat nämlich mal irgendwann gesagt, AI will probably, most likely, lead to the end of the world. But in the meantime, there will be great companies. Also, nur für den Fall.
Das könnte auch ein Elon Musk-Zitat sein.
Ja, genau. Ja. Maria geht übrigens davon aus, dass ChatGPT bald nativ ins Betriebssystem integriert wird. Ich weiß nicht, ob sie da nähere Infos hat. Vielleicht hat es von euch schon mal jemand gehört. Mir wäre es noch nicht bekannt gewesen. Aber macht natürlich Sinn, wenn Microsoft so viel da rein investiert, dass die das jetzt überall drin haben wollen. Und sie machen das ja in ihrer Azure-Umgebung schon extrem intensiv. Ja?
Naja, die Bing-Integration ist ja auch schon am Start.
Ja. Interessanterweise an der Stelle auch andere AI-Companies und Startups bekommen extrem viel Geld gerade. Adapt AI sagt mir nichts, hat aber über 2 Finanzierungsrunden als Startup, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, als Startup über 2 Finanzierungsrunden $415 Millionen eingefangen.
Krasse Bewertung, ja.
Ja. Und das ist ein Thema, da habe ich noch nicht, gar nicht so drüber nachgedacht. AI heißt im Prinzip auch für uns, für die Security-Branche, die Leute investieren mehr in Security. Das heißt also, wir bekommen mehr Market Share. Und das ist ja schon mal für uns alle ein super Thema oder eine super Entwicklung. Ja. Aber natürlich sind auch noch viele Fragen ungeklärt, nämlich zum Beispiel, wie man maliziöse AI forensisch analysiert. Weil im Prinzip sind das ja Blackboxen. Also von daher, da kommt noch viel auf uns zu. Und falls jemand dafür Lösungen hat, dass es nicht zum End of the World führt, dann her damit. Ich glaube, kann man gerade gut Geld mitmachen. Und uns allen helfen. Natürlich erst helfen, dann Geld. Ne?
Ich wollte gerade sagen, das muss ich aber umdrehen.
Ja, hast recht. Dann gab es einen Vortrag, Smashing the State Machine, the True Potential of Web Race Conditions. Und ich dachte mir eigentlich, naja, Race Conditions im Web, alles schwierig, aber James Kettle von Portswigger hat mich da eines anderen belehrt. Der hat übrigens jetzt auch gerade mit dieser Präsentation oder mit diesem Talk den Turbo Intruder Open Source gemacht. Das heißt also, ihr könnt das alles auch so ein bisschen nachbauen. Und es ist eigentlich super spannend, beziehungsweise ein paar kleine Infos daraus. Google hat im Recapture, also in seinem Bot against Bot, also Capture halt, ne, hat Google eine Race Condition drin. Und James hat die Lücke gefunden, die an Google gemeldet, und Google hat zurückgeantwortet, werden wir nicht beheben. Das Zeug ist so dermaßen verteilt, da können wir nicht auf Race Conditions eingehen. Ja? Also, es gibt eine nicht patchbare, beziehungsweise sehr schwer patchbare Sicherheitslücke bei Recapture mit einer Race Condition.
Vielleicht muss man dazu noch ergänzen, für den Nicht-Pentester Portswigger sind die, oder ist das Unternehmen, das die Burp Suite als Produkt veröffentlicht und maintained und weiterentwickelt. Und da muss man schon sagen, die kennen sich mit dem ganzen Webzeug ziemlich gut aus.
Ja, absolut. Vielleicht auch noch so, um das mal so ein bisschen auch in Relation zu setzen, also die Zeitfenster für Race Conditions sind oft sehr, sehr klein, also im Bereich von Millisekunden. Und man hat das jetzt auch an dem Thema mit dem Schufa-Ding, das hatten wir, glaube ich, vor 2 Wochen oder so in der SecNIC-Folge, diese neue Mobile-App von Schufa, und die Chaos Computer Club Hackerin, Hexe Lilith Wittmann, die hat dort ja eine Sicherheitslücke gefunden, und das war auch eine Race Condition. Ich glaube, die war ein bisschen länger. Ich habe irgendwie im Gedächtnis, dass das eine Sekunde war, bei der man irgendwie bei der Registrierung auf andere Daten zugreifen konnte, so wie zum Beispiel auf die Schufa-Daten von Jens Spahn. Aber nur so, man sieht, dass Race Conditions eigentlich ein wichtiges Thema sind. Und ich glaube, das ist das Kritischere. James hat auch einen Bug bei GitLab gefunden. Und dort ist es möglich, ein Account-Hijacking durchzuführen, weil es dort auch eine Race Condition gibt. Und zwar liegt das daran, dass GitLab auf Ruby on Rails basiert. Also das ist nicht das Problem. Und GitLab eine Authentifizierungs-Library benutzen, die sich Device nennt. Und James hat eben diese Race Condition gefunden, hat es an Device gemeldet, und nach 200 Tagen keine Antwort von Device bekommen. Erst kurz vor der Black Hat. Und da hat er noch nicht gesagt, wie sie ausgegangen ist, aber scheinbar fixen die das jetzt gerade oder so. Das Schlimmere daran ist aber eigentlich, dass GitLab auch ein OpenID-Provider für andere ist. Das heißt, man kann sich ja irgendwo anders mit GitLab anmelden. Und das kann zu einem größeren Problem führen, weil dort ja das Account-Hijacking möglich ist. Deswegen, hoffentlich wird das schnell gefixt. Also, ganz wichtig an der Stelle, muss man drauf achten. Heißt übrigens nicht, dass es nicht bei GitHub oder so, die als OpenID-Provider auch gelten, dass es dann nicht andere Probleme gibt. Wie kann man jetzt sowas verhindern? Man kann Substates verhindern, also versucht in seiner Anwendung, oder man sollte versuchen in seiner Anwendung Substates zu verhindern. Und das ist vielleicht einleuchtender für alle, die nicht so tief in der Programmierung sind. Man soll keine Data Sources mixen. Das heißt also, zum Beispiel war jetzt bei Device das Problem, dass ein Status aus der Datenbank gekommen ist und ein Status als Session-Variable gehalten wurde. Und das muss man vermeiden. Dann Fast Ever Evolving Defenders, The Resilience Revolution von Kelly Shortridge. Wer auf Twitter unterwegs ist und in der Security-Branche, kommt um die in der Regel nicht drumherum. Die hat ihren ersten Talk an der Black Hat gehalten, sagt sie zumindest. Und es ging wahrscheinlich eher darum, ihr Buch zu promoten. Aber das ein oder andere daraus fand ich trotzdem ganz interessant, weil es ging darum, wie wir als Verteidiger schneller oder genauso schnell werden wie die Angreifer. Also ein Teil davon, ja. Und da gibt es ein Thema, das ich immer sehr grob und ungenau mit Automatisierung zusammenfasse. Das hat plötzlich einen neuen Namen bekommen, der mir nicht bekannt war. Ich weiß nicht, ob das im Publikum oder den Hörern anders geht. Und zwar geht es um Configuration as Code, also CAC, oder Infrastructure as Code, IAC. Ich weiß nicht, Michael, kanntest du die beiden Begriffe?
Ja, ist mir schon über den Weg gelaufen.
Okay, also im Prinzip so, geht es da...
Terraform-mäßig.
Exakt, genau. Also es geht im Prinzip um Terraform. Das heißt also, man baut man beschreibt seine Infrastruktur oder seine komplette Umgebung. Also nicht seine komplette, man kann das natürlich auch modularisieren. Aber man beschreibt seine Infrastruktur als Code in Terraform. Und das hat viele Vorteile und absolut, also man klickt nicht rum, sondern man kann dann damit eben auch Änderungen versionieren oder Drifts verhindern. Also das heißt, wenn man sich seine Compliance anschaut, also ISMS oder so, was habe ich da? Kann ich das ohne Probleme mit dem Terraform bzw. mit dem Code vergleichen? Terraform ist übrigens nur eine Variante, aber es sagt vielleicht den meisten was. Und das Schöne an diesem ganzen Infrastructure as Code ist, dass man darüber auch automatische Security-Checks drüber laufen lassen kann, mit zum Beispiel CI/CD-Plattformen. Das heißt also, wenn man etwas geändert hat, läuft erst die CI/CD-Plattform drüber und macht einen Security-Check. Zum Beispiel sowas wie, ist überall TLS forciert? Und das Wichtigste an der Stelle ist, wenn man das alles als Code beschreibt, dann kann man im Prinzip Patches innerhalb von Stunden als innerhalb von Tagen installieren. Es hat also viele verschiedene Vorteile. Ich weiß, wenn ich das als Automatisierung zusammenfasse, ist es extrem ungenau, aber genau das ist damit gemeint, dass im Prinzip Dinge, zum Beispiel sowas wie CI/CD-Pipelines, eben genutzt werden, um bestimmte Tasks zu vereinheitlichen und automatisiert durchführen zu lassen. Ein Thema, das wir auch angesprochen haben, ja, sorry.
Ich wollte nur sagen, hört sich sinnvoll und gut an. Ob man da jetzt wirklich schneller oder genauso schnell wird wie die Angreifer, sehe ich jetzt noch nicht ganz so, aber ich lasse mich da gern eines Besseren belehren.
Ja, also ich weiß auch nicht. Also sie hat dann auch so Sachen gesagt wie, keine Ahnung, man kennt ja den Spruch, dass ein Angreifer nur einmal richtig liegen muss, um ein System anzugreifen. Ja? Und sie erweitert das auch nicht zu Unrecht. Erweitert sie das mit, ja, er muss einmal richtig liegen, um Initialzugriff zu erreichen und danach immer wieder richtig liegen, um weiterzukommen. Lateral Movement, keine Alarme herstellen und so. Also hat sie nicht ganz Unrecht und sie sagt, deswegen können wir vielleicht die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen und kommen dann so auf das Level von den Angreifern. Ein interessantes Thema, sage ich auch schon seit Jahren, dass wir uns nicht nur auf Security-Events konzentrieren müssen, also SIEM und sowas, also Logs mit security-relevantem Inhalt, sondern eben auch auf die Performance-Daten. Und das unterstreicht sie auch nochmal, weil eine hohe CPU-Last natürlich auch von einem Angreifer kommen kann. Das heißt also, wir müssen als Security-Branche uns auch auf die Performance-Daten konzentrieren. Machen wahrscheinlich die meisten, aber vielleicht in den Staaten jetzt nicht so. Und wir sollen auf jeden Fall Besties mit den DevOps werden, also DevSecOps quasi versuchen zu erstellen. Die nächste Präsentation, die war sehr spannend für mich, fand ich. Auch deshalb, weil ich da gerade mit konfrontiert werde. Der Titel war Sure, Let Business Users Build Their Own, What Could Go Wrong? Und im Prinzip geht es da um LCNC, also Low Code, No Code, was bedeutet, dass jeder ein Entwickler wird oder ist. Und natürlich kennen alle das größte LCNC-Tool der Welt, nämlich Excel. Und das Ganze ist eigentlich eine Folge daraus, dass der Business Need größer ist als die IT-Kapazitäten. Und man muss sich vorstellen, dass aktuell das Business vollkommen ohne uns als Security läuft. Und das habe ich auch das Gefühl. Also gerade bei dem Low-Code-No-Code-Themen. Und er hat in dieser ganzen...
Ja? Das ist tatsächlich so. Und ich hatte erst diese Woche einen Call zu dem Thema in Bezug auf die Power-App oder Power-Plattform von Microsoft. Und was es da halt für Möglichkeiten gibt, das ist schon extrem kritisch aus Security-Sicht.
Ja, das kommt noch dazu. Also die Möglichkeiten sind unfassbar. Und das Schöne ist, in der Präsentation ist er auch auf die Power Apps-Plattform von Microsoft eingegangen. Und selbst Microsoft nutzt Power Apps selber. Ja, wenig überraschend, aber manchmal halt doch. An der Stelle benutzen die das zum Beispiel mit einer selbstprogrammierten App, um Product Launches zu vereinheitlichen. Also das Marketing hat das geschrieben und die benutzen das eben, damit Produkte immer gleich ordentlich sinnvoll gelauncht werden aus Marketing-Sicht. Und jetzt mal eine Frage an die Hörer und an dich, Michael. Es gibt laut Microsoft 5 Millionen .NET-Developer. Hast du irgendeine Ahnung, wie viele Low-Code, No-Code-Developer es gibt?
Naja, dem Titel des Vortrags nachzufolge mehrere Milliarden.
Ganz so viele sind es nicht, aber nochmal, wir haben 5 Millionen .NET-Developer und 8 Millionen Low-Code-No-Code-Entwickler. Und ein wichtiger Satz war hier, you can't opt out of citizen development. Und das finde ich eigentlich ein wichtiger Hinweis. Also du kannst nicht aus diesem Bürgerentwicklungsthema aussteigen. Und eine tolle Neuigkeit für alle. Die OWASP hat sich da auch schon drum gekümmert, also nicht nur um LLM, sondern auch um LCNC, Low Code, No Code. Gibt's auch eine Top 10.
Sehr gut.
So, und was ist jetzt überhaupt das ganze Problem? Naja, man muss diese extrem komplexe Infrastruktur verstehen, weil wenn man ein Front entwickelt, also sich zusammenklickt, das Daten in eine Datenbank schreibt. Dann geht das super easy, aber man muss bedenken, dass alle, die auf diese Web-Oberfläche zugreifen dürfen, auch auf die Daten zugreifen dürfen, also auf die Datenbank. Das heißt, ich kann ohne Probleme als Angreifer, wenn irgendeine Firma irgendetwas veröffentlicht hat, zum Beispiel so eine Onboarding-App für Mitarbeiter, wo sogar personenbezogene Daten drinstehen können, sowas wie Sozialversicherungsnummer oder sowas, die werden in die Datenbank geschrieben. Und da kann jeder darauf zugreifen, der auch auf das Frontend zugreifen kann. Und das muss man wissen. Das ist wichtig. Ja? Und natürlich weiß das ein, was weiß ich, ja, jemand, der nicht entwickelt, weiß das nicht. Sondern Microsoft gibt einem die Möglichkeit, mit Power Apps sowas zusammenzuklicken und sagt aber nicht, welche Implikationen das am Schluss für die Datenbank hat oder für die Daten, die da reingelegt werden. Und noch ein Thema, das auch aus Security-Sicht extrem kritisch ist, ist, dass wenn man zum Beispiel sowas wie einen Self-Service schreibt, also wenn jetzt ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt und der Power-Apps entwickelt hat, dann kann man die Ownership übernehmen. Und jetzt klingelt es vielleicht schon bei dem einen oder anderen Defender oder dem einen oder anderen SOC, wenn ich die Ownership übernehmen kann von der Anwendung, dann bedeutet das in der Regel, wenn die Anwendung mit anderen APIs spricht, dass dort der Name der Entwicklerperson drin steht und nicht der eigentlichen Person. Und genau das ist das Problem, dass an vielen Stellen kann man nicht mehr unterscheiden in der Power Apps Plattform, ob das jetzt ein Benutzer war, der die Anfrage durchgeführt hat oder den Angriff durchgeführt hat, oder ob das eine App ist. Weil man kann sich die Apps, die Ownerships übernehmen und deshalb quasi im Namen von anderen auf gewisse Dinge zugreifen. Also eigentlich ist es im Moment sehr schwierig mit den Power Apps.
Ja, das war auch unser Fazit nach dem besagten Call. Das
Ja.
ist extrem kritisch. Und vor allem der Umgang damit ist sowas von intransparent, das Ganze. Und so wie du sagst, dem User werden halt Möglichkeiten geboten, die er selber gar nicht auch aus Risikosicht
Abschätzen kann.
bewerten
Ja,
kann.
ja.
Ja, und das ist halt echt ein großes Thema.
hat mich ein bisschen wachgerüttelt, der Vortrag, ehrlich gesagt. In einem weiteren Talk, Close Encounters of the Advanced Persistent Kind, Leveraging Rootkits for Post-Exploitation, ging es eigentlich darum, wie man einen Keylogger entwickelt und verstecken kann. Der Vortrag kam von IBM X-Force, also dem Red Team-Ansatz, glaube ich, oder dem Red Team-Team von IBM, wenn ich das richtig verstanden habe. Dem übrigens auch Grifter, also Neil Weiler vom NOC, tagsüber nachgeht. Der war jetzt aber nicht in dem Talk, der hat den Talk nicht gehalten. Da gab es aber eine spannende Statistik, die ich euch mitteilen möchte. Hat übrigens nicht IBM erhoben, sondern jemand anderes. Konnte ich nicht so schnell mitschreiben. Sobald die Präsentation online ist, könnt ihr es nachgucken oder vielleicht reicht mir was nach. Auf jeden Fall, High- und Critical-Patches werden aktuell im Durchschnitt in 16 Tagen installiert. Das finde ich super langsam. Und bei Medium und Low ist es sogar noch deutlich länger, nämlich 151 Tage im Durchschnitt. Und ich habe jetzt gerade keine aktuellen Zahlen mehr zur Hand. Mit einem möglichst großen Botnetz habe ich im Gedächtnis, kann man das ganze Internet innerhalb von 13 Minuten scannen. Das ist vielleicht je nach Botnetz, also es kommt wahrscheinlich einfach auf die Botnetzgröße an, geht das sogar auch schon schneller. Das ganze Internet. Das heißt also, im Worst Case können wir davon ausgehen, alle 13 Minuten kommt jemand vorbei und guckt, ob ich auf irgendeine Sicherheitslücke vulnerable bin. 16 Tage hilft halt überhaupt nicht. Also das ist eigentlich schon viel zu spät. Ich weiß, es ist mehr so ein Stammtischthema und kann man da auch stundenlang drüber patchen. Wir hatten das auch schon mal beim Stammtisch, wo ich gesagt habe, also eigentlich würde ich eher lieber innerhalb von Stunden patchen als innerhalb von Tagen. Gerade wenn man mal Infrastructure as Code, Automatisierung, Containerisierung mal in den Raum wirft. Aber das finde ich, 16 Tage finde ich tatsächlich schwierig lang.
Ich meine, wir haben es jetzt bei Ivanti auch wieder gesehen. Da war die Lücke oder die Details zur Lücke, quasi der POC-Exploit, war ja schon öffentlich bekannt, wurde von Rapid7 so ein bisschen veröffentlicht und die Details geshared, weil eben davon ausgegangen wurde, okay, betrifft ja nur die AOL-Version. Jetzt hat man aber festgestellt, betrifft doch alle aktuellen Versionen auch und es hat keine 24 Stunden gedauert, da wurde die Lücke aktiv wieder ausgenutzt. Also ja. So viel zum Thema 16 Tage.
Ja, übrigens Mass-Scan, also das Tool, sagt, je nach Bandbreite brauchen die auch mit ihrem Tool, ein einzelner Rechner, nur eine Stunde, um das ganze Internet, also die ganzen Internet-Range abzuscannen. Also wir müssen da vielleicht tatsächlich gerade beim Thema Patchen echt schneller werden. Also ja, gerade bei exponierten Themen lieber Minuten und Stunden als Tage. Dann gab es noch einen Vortrag von John Swanson, Swanee genannt, ist Director Security Strategist bei GitHub, also Microsoft. Der hat, I was tasked with enrolling millions of developers in 2FA. Here's what happened. Ich hatte gehofft, der Vortrag wird ein bisschen lustiger. Leider hat er abgelesen und war sehr monoton. Prinzipiell aber geht es darum, dass aktuell nur 20% bei GitHub 2FA, also Zwei-Faktor-Authentifizierung, benutzen. Und vielleicht ein wichtiger Hinweis an alle, die GitHub benutzen. GitHub will require all users who contribute to code on github.com to enable one or more forms of two-factor authentication by the end of 2023. Also Ende des Jahres müssen alle, die irgendwie Code contributen, also hochladen, einchecken, müssen auf 2FA, also müssen auf Zwei-Faktor-Authentifizierung wechseln.
Gezwungenermaßen, oder? Weil ich dachte, ja, das ist eigentlich schon im Moment so, dass man mindestens 2FA als Contributor haben muss.
Scheinbar nicht. Also, weiß nicht, vielleicht habe ich jetzt nicht rausgelesen, dass das vielleicht auch in Wellen geht oder so, keine Ahnung. Also, nee, hat er so nicht gesagt.
Weil ich, im Dings haben sie ja auch schon angekündigt, Passkey-Support, also deswegen. Ja. Und ich dachte, naja, wie auch immer, wird schon stimmen, was er erzählt.
Ja. Also Security muss natürlich funktionieren und passen. Und das fand ich eigentlich auch ein spannendes Zitat. Security that isn't usable isn't security. Sollten wir uns auch vielleicht mal das ein oder andere Mal auf die Fahne schreiben oder wieder ins Gedächtnis rufen. Das Gute ist, John hat ein Strategic Planning Template online gestellt. Das heißt also, wenn ihr solche Projekte plant bei euch, dann könnt ihr euch vielleicht mal dieses Strategic Planning Template auf GitHub anschauen. Vielleicht hilft euch das an der einen oder anderen Stelle. Und natürlich, weil wir da immer drauf rumbashen, Passkey Support kommt wohl auch demnächst. Also bashen im Sinne von gut, ja.
Aber Passkey Support gibt's doch schon. Da haben wir doch auch schon drüber gesprochen hier im Podcast.
Also er hat in den Talk reingeschrieben, dass Passkey Support demnächst kommt. Also ich dachte eigentlich auch, wir hätten schon drüber gesprochen, aber anhand von der Präsentation klang es jetzt nicht so. Vielleicht, also ich habe es nicht ausprobiert, vielleicht fehlt noch Features oder so. Ich wüsste nicht, welche Features da fehlen könnten, aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Habe es nicht ausprobiert, deswegen kann ich nicht sagen, ob es da ist.
Okay, also Passkeys, ich habe gerade nachgeschaut, sind in der Public Beta.
Okay, gut. Dann meint er das vielleicht damit, ja. Dann eher der witzigere Teil. Es gab wieder die Pony Awards. Wie jedes Jahr werden da drin die schlimmsten Sicherheitslücken aus der Community heraus vergeben. Ich will jetzt nicht alle aufzählen. Ist, glaube ich, nicht so spannend. Es gab zum Beispiel Best Mobile Bug. Gab es tatsächlich keinen. Und ist auch in der Historie der Pony Awards das erste Mal, dass eine Sicherheitslückenkategorie nicht besetzt wurde. Und sie haben gesagt, es ist einfach, wird so unglaublich teuer und es wird so unglaublich hart, weil die gut gesichert sind. Also iOS, Android. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, weil wir haben bei Android eigentlich ein paar Mal, vor allen Dingen in den Testfolgen vorher, die Information gehabt, dass, oder was weiß ich, wieder eine Malware im App Store und so. Das haben wir über Wochen verteilt eigentlich gehabt. Aber scheinbar ist es extrem schwierig bei Mobile im Moment.
Naja, weil da im Rahmen von der App Store-Malware wahrscheinlich keine Sicherheitslücke ausgenutzt wird, sondern halt irgendwelcher Trust Abuse, wenn ich der App irgendwelche Rechte zuweise, die sie eigentlich nicht braucht, oder so, wie wir auch schon drüber berichtet haben, dass die maliziöse Komponente dann quasi erst mit einem Update nachgereicht wird, die aber auch keine Sicherheitslücke ausnutzt, sondern halt einfach quasi legitim irgendwelchen Code ausführen darf. Muss ja nicht immer eine Lücke ausgenutzt werden, um irgendwas Schadhaftes zu erreichen.
Ja, stimmt. Dann gab es noch die Lamest Vendor Response. Da wurde Threema nominiert und hat gewonnen mit ihrem Butthurt Blog-Eintrag. Ich weiß nicht, ich glaube, das hatten wir auch. Nee, hatten wir nicht in den Testfolgen, aber wir haben drüber gesprochen. Es gab irgendwie eine Studentengruppe, die Threema angegriffen hat wegen ihrer schlechten Security bzw. ihrer schlechten Verschlüsselung. Und Threema hat dann geantwortet in einem Blog-Eintrag, ja, es ist, die Studenten haben nur alle keine Ahnung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Threema eigentlich besser als Signal, aber vor allen Dingen deswegen, weil man da die Telefonnummer nicht austauschen muss, ja. Und das finde ich eigentlich ein sehr wichtiges Feature, aber scheinbar bin ich da eine der wenigen, die das so sieht.
Ja, weil jeder sonst außer dir halt irgendwelche verbrennbaren eSIMs benutzt für sowas.
The most epic fail kam von der TSA, also von der Flugbehörde in Amerika. Die haben nämlich die No-Fly-List public im Internet zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich ganz blöd, weil wenn man weiß, wer nicht fliegen darf, das ist eher uncool. Ich habe es irgendwie, glaube ich, vielleicht nicht richtig mitbekommen oder so. Ich hätte gedacht, das hätte größere Wellen geschlagen, aber da haben sie sich während dem Pony Awards sehr den Mund drüber zerrissen, über den Epic Fail. Zu Recht, wie ich finde.
Doch, hatten wir, also war noch vor unserem Podcast, aber ja, ging auch bei uns durch die Medien.
Epic Achievement ging dieses Jahr an unterstrich Slam oder Clam 1. mit C geschrieben, der insgesamt 33 Zero-Day-Lücken gefunden hat seit 2014 und 8 davon alleine in 2023. Oder vielleicht zusätzlich zu den 33, kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall hat er eine ganze Menge Zero-Days gefunden. Also Glückwunsch an diesen Researcher oder dieses Research-Team.
Ja, sehr gute Quote.
Ja. Dann vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten aus dem NOC-Report. Der kommt sicherlich auch auf YouTube raus. Also immer sehenswert, den NOC-Report mal zu sehen. Das ist die letzte Veranstaltung auf der Black Hat. Und zwar haben die so ein bisschen erzählt, was das Network dort gemacht hat während der Black Hat und wie das auch aufgebaut ist. Also sowas wie 2x 10 Gigabit Anbindung von der Firma Lumen, also von dem Internet Provider. Die Firewalls sind von Palo Alto. Sie haben NetWitness und CoreLite im Einsatz und natürlich auch Cisco und Astra Networks. Was er, also Neil Weiler, also genannt Grifter, was er sagt, ist, dass er es total toll findet, dass diese ganzen unterschiedlichen Hersteller zur Black Hat an einem Strang ziehen. Also weil die stehen ja miteinander in Konkurrenz, aber für die Black Hat sind alle gewillt zu unterstützen, zu supporten und an einem Strang zu ziehen. Finde ich auch sehr spannend. Der Durchsatz auf der Black Hat scheint wieder so Richtung Vor-Pandemic-Niveau zu gehen, also schon ordentlich. Hat jetzt aber keine Statistiken gezeigt, hat er zwar die letzten Jahre immer gemacht, aber dieses Jahr nicht. Was sie jedes Jahr machen müssen, ist, vor den Briefings, also vor den Talks und Präsentationen auf der Black Hat, gibt es noch Workshops. Die muss man dazu buchen, die kosten auch wieder Geld. Und diese Workshops, da gibt es dann Red Teaming Workshops und so, und also richtig mit Zertifizierung, also sehr intensive Workshops auch und richtig gute. Und jedes Mal an diesen Workshops müssen sie irgendwo reingehen und sagen, doing illegal things at Black Hat is still illegal. Also irgendeiner hat wohl dieses Jahr den lokalen Polizei, die lokale Polizei in seinem Ort irgendwie angegriffen. Da mussten sie auch kurz reingehen und denjenigen identifizieren und ermahnen. Normalerweise heißt es immer, dass die Black Hat das the most hostile Network ist. Grifter sieht das total anders, weil sie versuchen mit so viel Security Dinge zu identifizieren, dass er felsenfest davon überzeugt ist, dass die Leute sicherer nach Hause gehen, als sie gekommen sind. Weil sie identifizieren da Malware, komischen Internet-Traffic und so. Und er sagt, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil es ist nicht die Nadel im Heuhaufen suchen, sondern die Nadel im Nadelhaufen suchen, die nur so ein bisschen anders scheint. Weil natürlich hat er recht, wenn da so ein Red Team Workshop ist, ja, oder auch Social Engineering Workshops, es gibt ganz viele Workshops, die man buchen und kostenpflichtig teilnehmen kann. Die machen natürlich genau diese Angriffe, die probieren natürlich aus. Und das NOC muss identifizieren, was davon jetzt wirklich ein Angriff war und was zum Workshop gehört oder was tatsächlich Teil eines Tests innerhalb von dem Netzwerk sein könnte. Also dieses Jahr hatten sie 71 Workshops, die gelaufen sind. Und sie haben natürlich auch einen Fail, so wie jedes Jahr sagen sie auch, was sie falsch gemacht haben. Sie hatten Multicast-DNS erlaubt in alle Netze. Nicht ins Internet, aber hat dafür gesorgt, dass es auch mal kurz ausgefallen ist, das Netzwerk. Und sie haben dieses Jahr gesehen, dass sehr viel HTTP inside ICMP gesehen wurde. Also da haben sie Traffic gesehen, der war untypisch hoch im Vergleich zu den letzten Jahren. Also vielleicht kommt da auch noch irgendwas auf uns zu. Und er sagt, sagen wir natürlich auch immer, don't trust, verify, also nicht vertrauen, sondern überprüfen. Und Kollaboration ist der Key. Sie haben immer einen Discord-Channel auf mit allen Herstellern drin und allen Experten aus den Herstellern. Und wenn sie da irgendwie eine Malware haben und keine Zeit haben zu analysieren, werfen sie das in diesen Discord-Channel. Und so macht er das in der Arbeit auch. Also bei IBM X-Force haben sie alle einen gemeinsamen Discord-Channel. Und da überprüft man immer wieder auch seine Erkenntnisse. Also so, hey, ich habe hier eine Malware, was haltet ihr davon? Ja, oder ich habe das und das dazu rausgefunden, was sagt ihr dazu? Also mehr Collaboration, kann ich zustimmen, finde ich auch bei uns wichtig. Interessant waren zwei Apps, nämlich einmal eine indische Heiratsarrangement-App, die war unverschlüsselt im Black Hat-Netz. Ja? Und das Schlimme ist, man konnte anhand von den API-Calls sehen, welche Dame rejected hat den Kerl und welche nicht. Und ein kurzes Skript hat dann dazu geführt, dass sie eine kleine Wolke gezeichnet haben, wer denn rejected hat mit den Bildern und den Profilen und so. Also war ganz spannend, haben sie alles verpixelt, aber trotzdem muss man sich mal vorstellen, da ist eine Heirats-App von einem Inder, der jetzt halt eben an der Black Hat teilgenommen hat und jeder hat sehen können, wer zugesagt hat, wer abgesagt hat und so weiter. Und ein ähnliches Thema bei einer chinesischen Social-Media-App, da wurden auch alle möglichen Bilder gepostet, auch geschmacklose Bilder, und waren alle unverschlüsselt. Ja, und ganz schlimm war noch auch wieder unverschlüsselt eine App, in der Kinder und mit der man Kinder tracken kann, eine Android-App, hat sogar im App Store 130.000 gute Bewertungen. Aber auch hier mit einem kleinen Skript konnte das NOC eben nachvollziehen, wo das Kind war und wo es hingeht und wo es gerade ist. Also die Koordinaten wurden unverschlüsselt übertragen.
Kritisch. Aber das war jetzt nur, in Anführungszeichen, nur die Black Hat. Und jetzt wird es ja nochmal anders wild, weil jetzt kommen wir noch zur DEFCON, oder?
Ja, ein bisschen was zu der DEFCON, aber um ganz ehrlich zu sein, dieses Jahr war die unglaublich groß, unglaublich viele Menschen. Sie ist halt auch alleine von der monetären Seite nicht so gut durchorganisiert. Also die Tickets kosten einen Bruchteil von der Black Hat und natürlich ist da die Organisation nicht so stark. Was nicht heißt, dass die einen schlechten Job machen, aber für das, was sie leisten können, ist das super. Aber es ist halt bedeutet auch, dass man nicht in jeden Talk reinkommt. Dafür wird er aufgezeichnet und in ein paar Wochen online gestellt. Anyway, auf jeden Fall hat sich der Austragungsort, beziehungsweise es verteilt sich immer auf 4 Hotels rund um den Caesar Palace, aber die haben jetzt ein neues Convention Conference Center gebaut und das ist noch größer als das, was es früher gab. Und selbst das hat jetzt nicht ausgereicht. Da waren einfach so viele Menschen. Also am ersten Tag, 9 Uhr, war die Hölle los. Also unabhängig davon, dass ich 2 Stunden suchen musste, wo dann überhaupt der neue Austragungsort ist. Ich habe nicht mitbekommen, dass es einen neuen Platz gibt. Aber das war einfach so viel los. Du bist in die Vorträge nicht reingekommen. Ich habe es gerade eben schon so ein bisschen angeteasert bei dem Cult of the Dead Cow-Thema. Da kam ich auch nicht rein. Also es ist extrem schwierig, deswegen von der DEFCON jetzt nicht so viel. Aber vielleicht ganz interessant, also DT, ne, Jeff Moss, hat in der Welcome Reception wohl gesagt, oder er wurde gefragt, so, hey, warum eigentlich der Name DEFCON? Und er sagt, ja, weil es cool klang, ja. Und dann wurde er gefragt, hey, warum eigentlich Las Vegas? Ja, weil er es hier mag, ja. Und Output oder Outcome war dann halt einfach so, ja, don't think too deep about it. Weil, also, das ganze Thema Black Hat, DEFCON, Las Vegas hat keinen tieferen Sinn. Also, unabhängig davon, dass halt der Ursprung halt war, weil sein Kumpel weggezogen ist und sie nochmal Party in Las Vegas machen wollten. Also, das ist vielleicht viel spannender als die Frage, warum haben sie sich damals für Las Vegas entschieden? Und, das kannte ich ja auch nicht, es gibt, oder die DEFCON versucht so ein bisschen die Leute besser zu integrieren und hat deswegen eine Pac-Man-Rule ausgegeben. Und die fand ich ganz spannend, sollten wir auch mal bei anderen Konferenzen oder Events angehen. Da geht es darum, dass sich eine Gruppe so aufstellt, dass es aussieht wie ein Pac-Man und damit die Möglichkeit lässt, dass da jemand einfach dazukommen kann. Also sich in dieses Gespräch und in diese Gruppe einklinken kann. Und wenn der Neue dann dazukommt, muss man sich dann wieder so hinstellen, dass es wieder wie ein Pac-Man aussieht, dass da wieder jemand dazukommen kann. Also, eigentlich eine ganz coole Idee zum Socializing, Netzwerken auf Events. Glaube ich, werde ich häufiger mal nochmal anbringen, die Pac-Man-Rule. Genau, ansonsten habe ich eigentlich nichts. Die Soda-Maschine war vielleicht noch ganz spannend, die haben wir beim letzten Mal aber schon angesprochen, die steht auch dieses Jahr wieder hier. in der IT-SecNews Signal-Gruppe wurde daraus direkt noch einen CTF gemacht, aber ich glaube, haben bis jetzt noch nicht so viele sich daran beteiligen können, aus zeitlichen Gründen. Die Infos von der DEFCON werde ich vielleicht nochmal für nächste Woche aufarbeiten, aber wie gesagt, dadurch, dass es so voll war, ist es schwierig, coole Infos zu sharen.
Aber es waren ja jetzt schon haufenweise Infos aus erster Hand in den Sachen, die du beschrieben hast, enthalten. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall deutlicher Mehrwert für jemanden, der jetzt nicht live vor Ort sein konnte.
Ja, hoffe ich, weil das war der Plan, das auch allen so gut es geht rüberzubringen. Ich glaube, man hört meiner Stimme so ein bisschen die Begeisterung an. Ich mag es hier tatsächlich, also nicht wegen Vegas, weil das ist mal dann irgendwann leid, aber einfach, weil man auch mit den Leuten sprechen kann, also so wie mit dem Daniel oder der Maria, waren jetzt nur kurze Gespräche, aber es hilft auch nochmal irgendwie so ein paar weitere Facetten irgendwie abzuklopfen. Und ich kann es jedem nur empfehlen, tatsächlich mal, wenn er es schafft, vielleicht ja sogar mit so einem Scholarship von der Black Hat, hier mal herzukommen und sich beide Konferenzen mal anzuschauen. Also gerade die DEFCON, das sage ich immer wieder, zeigt, warum wir Security brauchen und wie intensiv die Leute dabei sind, Sachen auseinanderzunehmen, um sie zu verstehen. Ja, also es gab dieses Jahr ein Aerospace Village, wo sie tatsächlich als Hackergruppe einen kleinen Satelliten in den Orbit geschossen haben, um dort Security zu testen. Also, wie gesagt, ich muss die Infos noch mal ein bisschen aufarbeiten, aber das ist einfach krass.
Glaube ich gern, ja.
Wir sind bei ungefähr 2 Stunden gelandet, also wir haben wieder viel zu lange gelabert. Ich muss mal schauen, wie lange wir es zusammendampfen können. Aber Michael, hast du noch irgendetwas?
Nee, um die Zeit nicht noch weiter auszureizen, von meiner Seite nichts mehr. Vielen Dank für deine Einblicke in die Black Hat und DEFCON. Ich freue mich, wenn du zurückbrichst und wir nochmal ein bisschen ausführlicher drüber quatschen können. Ich wünsche dir jetzt schon mal einen guten Rückflug.
Aber vielen Dank.
Wir sind da sowieso in Kontakt. Und was ich jetzt an der Stelle auch nochmal deutlich sagen muss, weil ich das wahrscheinlich viel zu selten sage, nochmal vielen Dank an meine Frau für die Unterstützung für den Podcast, ohne die das gar nicht möglich wäre. An der Stelle einfach nochmal danke. Und dann verabschiede ich mich und freue mich auf nächste Woche.
Auch bei mir natürlich die Unterstützung meiner Partnerin. Ohne die auch das nicht möglich wäre, ja, die jetzt im Hintergrund schon überlegt, wie das T-Shirt-Design von SecNIC sein kann, weil nächstes Jahr sollte ich ja hier mit einem SecNIC-T-Shirt auftauchen. Also ja, kann ich mich absolut anschließen. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das gesamte SecNIC-Team wünscht eine angenehme Woche und wenig Sicherheitslücken. Bis zum nächsten Mal und besucht uns doch bis dahin auf secnic.de oder auf diversen anderen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Bleibt sicher!